HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Boy, boy, crazy boy. Get cool, boy. Real cool.
Was ist los mit Kindern heute? Die recyceln, die protestieren jetzt. Irgendwelche schwedische Kinder. Kennt ihr dieses kleine Mädchen da?
You have stolen my dreams and my childhood with your empty words.
Easy action.
Mich nervt sie. Allerdings, ich kann sie nicht verarschen, weil all die Leute, die ich verabscheue, verarschen sie schon im Internet.
Dieser schulschwänzende Teenager mit seinem betreuten, neureichen Segeltörn.
Greta Thunberg geriert sich schulschwänzend zur Säulenheiligen der Klimareligion.
How dare you?
Ist das echt oder ist es einstudiert? Oder ich weiß nicht.
Ich finde, sie hat völlig recht. Mich nervt nur, dass sie ein Kind ist. Also keine Frage, aber sie ist 15. Ich höre nicht auf 15-Jährige.
Ich habe das Gefühl, im Jahr 2019 wäre sogar Jeanne d'Arc im Internet als heuchelnde Systemnutte beschimpft worden. Und Mahatma Gandhi als magersüchtiger Wichtigtour.
Cool! Go! Crazy! Cool! Go! Crazy!
Ist es wichtig, dass, warum und wie lange Greta Thunberg in den Zügen, mit denen sie Deutschland durchquerte, auf dem Boden saß? Hat sie bei ihrem Auftritt vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen zu viel Pathos in ihre Rede gelegt? Genügte ihr Segelboot-Trip über den Atlantik wirklich allen klimaschützenden Ansprüchen, die sie selbst daran gestellt hatte? Immer stärker und immer extremer nehmen große Teile der Menschheit Anteil oder Anstoß am Leben einer 16-jährigen Schülerin, die irgendwann angefangen hat, mit einem Pappschild in den Händen für mehr Klimaschutz zu streiken. Aus diesem allwöchentlichen Schulstreik hat sich die Massenbewegung Fridays for Future entwickelt. Aber diese Bewegung hat sich bislang dadurch nicht komplett verselbstständigt, sondern sie hängt nach wie vor an Greta. Was sich ja zum einen mit einer höchst wirkungsvollen Inszenierung oder Selbstinszenierung zu tun hat, zum anderen aber auch damit, dass viele Menschen sehr vieles in Greta Thunberg hineinprojizieren. Sie bringt Menschen auf die Barrikaden. Die einen, weil sie an Gretas Seite für mehr Klimaschutz streiten wollen, die anderen, weil sie genervt, ablehnend oder auch hasserfüllt auf sie reagieren. Letzteres könnte daran liegen, dass sich ein schlechtes Gewissen oft gegen denjenigen kehrt, der dieses schlechte Gewissen geweckt hat. Aber auch Menschen, die sich selbst für das Weltklima einsetzen, fragen sich mittlerweile, wie sehr der Hype um Greta Thunbergs Person, dem eigentlichen Anliegen, dem Klimaschutz, schaden könnte. Oder trägt vielleicht gerade die wachsende Polarisierung dazu bei, das Thema in der Debatte zu halten? Fest steht jedenfalls, Greta Thunbergs Kampf gegen die Erderwärmung produziert zunächst einmal erhitzte Gemüter. Und dieses Greta-Klima wollen wir untersuchen. Der Tag in HR2 Kultur heißt deshalb heute Abend Cool Down, Greta und ihre Wirkung. Und wir beginnen mit der Wirkung, die Greta Thunberg und die Art, wie sie auftritt, auf meinen Kollegen Rainer Dachselt ausübt.
Wenn eine größere Gruppe von Menschen in eine gefährliche Situation gerät, dann ist sehr wahrscheinlich eine Person dabei, die schreit: Oh mein Gott, wir werden alle sterben, tut doch was! Und dann wissen alle, die noch ein bisschen Fassung bewahrt haben, diese Person wird zur Rettung am wenigsten beitragen. So viel zu Greta Thunbergs bekanntestem Satz.
I want you to panic.
Und wenn sich Menschen in einem Unternehmen, einer Familie, einem Verein oder wo auch immer treffen, um kritische Entscheidungen zu treffen, dann scheitert das oft. Denn es gibt immer eine oder einen, der emotional wird, großzügig Schuld in alle Richtungen zuweist und dann der Runde vorwirft, ihr habt mein Leben versaut. Und jedes denkbare Gegenargument wird als Beleidigung empfunden.
How dare you?
So viel zu Greta Thunbergs Auftritt vor den Vereinten Nationen. Und ich staune, viele Leute, die ich gut kenne und die solche hochmanipulativen Ausrastereien in ihrem privaten und beruflichen Umfeld zu Recht nie dulden würden, die finden das gut. Weil Klima ja so wichtig ist und Greta Thunberg uns aufrüttelt. Gut, ich arbeite auch beim Theater und deswegen habe ich natürlich professionellen Respekt für solche Effekte. Da hocken die ganzen Kompromisshexen und Interessenschurken beieinander und dann tritt eine reine Jungfrau auf und sagt ihnen unerschrocken die Wahrheit. Kann man machen, ist dann aber Kitsch. Wirkt aber auch. Greta Thunberg ist ja jetzt schon einer der größten PR-Erfolge der Menschheit. Das It-Girl für Weltretter, die Kim Kardashian für die Guten. Und wie bei solchen Superpromis üblich, ist alles, was sie tut, super interessant. Nicht schmelzende Polkappen oder ansteigende Meeresspiegel dominierten die Klimaberichterstattung der letzten Wochen, sondern eindeutig die Frage, wie kommt Greta Thunberg von A nach B und womit? Zum Beispiel mit der Deutschen Bahn. Dazu gab es ein Bild von Greta mit Gepäck auf dem Gang hockend. Die Folge? süßliche Entschuldigungen der Bahn auf Twitter, mehrdeutige Antworten von Greta Thunberg oder wer auch immer das schreibt auf Twitter und erregte Debatten zum Beispiel bei einer bekannten Wochenzeitung, wo einer schäumt.
Die Welt hat sich bei ihrer Klimakonferenz an den Abgrund manövriert. Aber in Deutschland wird diskutiert, ob Greta Thunberg nicht nett zur Bahn war.
Das ist die ebenso typische wie heuchlerische Empörung der Greta-Fans. Denn genau solche Diskussionen führen Frau Thunberg und ihre PR-Truppe ständig bewusst herbei. Sie füttern die Welt mit schwer symbolischen Fotos und Sätzchen, damit die bösen Reaktionäre sich wieder über Greta aufregen und dann die guten Fortschrittlichen ihr zur Seite springen können und hauptsächlich damit ständig irgendwie irgendwo über Greta geredet wird. Die Verehrer fordern an dieser Stelle dann, dass man sich jetzt doch mal inhaltlich mit ihr auseinandersetzt. Das ist aber gar nicht so kompliziert, wie Sie sich das vorstellen. Greta Thunberg macht es, wie es Aktivisten eben machen. Sie nimmt aus vorhandenen Modellrechnungen und Klimaprognosen die bedrohlichsten und präsentiert sie einschließlich der allerschlimmsten Folgen als unumstößliche Prophezeiungen der Zukunft, wenn die Menschheit nicht umkehrt. Die Parole Unite Behind Science hat mit der realen, immer zweifelnden und vor allem weitersuchenden Forschung gar nichts zu tun. Da geht es nur um Unterwerfung unter ein geschlossenes Ende der Weltbild. Religion 1, Physik allenfalls 3-. Und wenn Greta Thunberg wie öfter verächtlich spricht über
some technical solutions,
dann empfehle ich dringend einen historischen Faktencheck. Sehen wir uns die erfolgreichen Lösungen an, die Menschen bisher für ihre großen Probleme gefunden haben, dann sehen wir, der Anteil technischer, wissenschaftlicher und organisatorischer Lösungen liegt bei knapp 100%. Und der Anteil von Lösungen, wo die Menschheit den Propheten folgt und ihren Lebenswandel ändert, bei ziemlich genau 0.
Sagt mein Kollege Rainer Dachselt. Und wir schauen uns jetzt mal genauer an, was er als hochmanipulative Ausrastereien beschrieben hat. Und wir schauen uns an, wie sehr die Rhetorik von Greta Thunberg dafür sorgt, dass sich die, Zitat, bösen Reaktionäre über Greta aufregen und die, Zitat, guten Fortschrittlichen ihr zur Seite springen. Michael Ehlers, Rhetorik-Coach, geschäftsführender Gesellschafter des Instituts Michael Ehlers GmbH in Bamberg. Guten Abend.
Guten Abend, freue mich sehr. Hallo, Herr Glatt.
Ist die Art und Weise, wie Greta Thunberg in ihren Reden Emotionen einsetzt und an Emotionen appelliert, in erster Linie geeignet zu polarisieren?
Ja, ganz genau. Wir leben im Social-Media-Zeitalter. Und in diesem Zeitalter ist es ein Kampf geworden um Aufmerksamkeit. Wir haben gelernt im letzten Jahrzehnt, dass eben die Institution, unter anderem Sie als seriöser Radiosender, nicht mehr die Alleinherrschaft über Meinungen haben, sondern dass sie heute im Grunde genommen wirklich jeder erlangen kann. Greta Thunberg ist einer der Beweise, dass es heute funktioniert.
Das heißt, sie nimmt nicht nur in Kauf, sondern sie will polarisieren, indem sie eine emotionale Rede hält, wie sie das in New York vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen getan hat, mit dem berühmten Spruch, wie könnt ihr es wagen, mir meine Kindheit zu stehlen?
Ja, genau. Das ist absolute Absicht. Denn sie weiß, wenn sie nur mit Argumenten kommt, und die Wissenschaftler sind sich hier ja zum großen Teil tatsächlich einig, dass wir vor einer Katastrophe stehen. Und sie weiß, die werden nicht gehört. Und sie versteht es nicht als junges Mädchen. Jetzt kommt ja bei Greta Thunberg ihre Krankheit dazu. Und dieses Syndrom kann ja bei vielen, das Asperger-Syndrom, bei vielen Menschen zu einer Inselbegabung führen. Und bei Greta Thunberg ist das offensichtlich der Fall. Ein sehr, sehr hoher Intelligenzquotient. Und auf ihrer sachlichen Analyse der Situation merkt sie, dass das reine Argument überhaupt nicht wirkt. Und deswegen benutzt sie Metaphern und Sprachbilder, die bei uns sofort aufs Entscheidungszentrum gehen. Und das Entscheidungszentrum, das limbische System, dort wiederum die Amygdala, geht immer dann an, wenn wir Angst haben. Denn wir müssen uns einfach vorstellen, dass wir als Mensch immer noch funktionieren wie unsere Vorfahren damals in der Höhle, die sich noch vor den Säbelzahntiger fürchten mussten. Wir konnten ein ganz normales, entspanntes Leben führen, bis dieses Tier in die Nähe der Höhle kam. Und jetzt haben wir sofort Entscheidungen treffen müssen. Das ist ein Überlebensreflex. Und genau diesen Überlebensreflex, den nutzt Greta Thunberg, indem sie uns Vorwürfe macht, indem sie uns Angst macht. Und wir merken, wir müssen zuhören. Und jetzt kommt die Entscheidung entweder, wir finden das Ganze gut, weil wir grundsätzlich den wissenschaftlichen Fakten glauben, oder ich gehöre zu der anderen Gruppe, ich finde es schlecht. Aber ich rege mich auf jeden Fall auf.
Wenn aber Greta Thunberg erreichen will, was sie propagiert, dass nämlich wir alle uns klimaschonend verhalten, dann müsste sie ja doch daran interessiert sein, nicht nur, wie man so schön sagt, für die bereits Bekehrten zu predigen, sondern auch Skeptiker, ja Gegner zu überzeugen. Sehen Sie denn in Ihrer Rhetorik Ansätze dafür, dass sie möglichst viele mit ins Boot nehmen will, dass sie darauf hinaus will, dass sich eben dann doch die meisten für ihre Position entscheiden und nicht dagegen?
Ich kenne die Intention von Greta Thunberg natürlich nicht. Ich weiß allerdings, wie Meinung und Propaganda funktioniert. Und wenn ich jetzt mit meinem Institut beispielsweise einen Wahlkampf berate, dann wissen wir Folgendes: Es ist absolut unmöglich, den politischen Gegner für unseren Kandidaten oder unsere Partei zu gewinnen. Wenn sich jemand entschieden hat, zu sagen, ich glaube nicht an dieses ganze CO2-Ding, dann haben wir keine Chance, den zu kriegen. Alle die, die wir kriegen können, sind die, und das ist die größere Masse bei diesem Thema gewesen, bevor Greta Thunberg aktiv wurde, die unentschieden sind. Die sagen, ja, ich habe da gehört, da gibt's was, das ist eine Krise, alles ganz schlimm, aber im Grunde genommen betrifft mich das eigentlich nicht, weil mein Alltag so weitergeht und deswegen muss ich nicht handeln. Und sie schafft es, mit ihren emotionalen Sprachbildern genau diese Person für sich zu gewinnen.
Viele haben gesagt, die Rede, die Greta Thunberg auf der Klimakonferenz in Madrid gehalten hat, sei zwar kein Kontrastprogramm zu der vor den Vereinten Nationen in New York gewesen, aber doch eine wahrnehmbare Reaktion auf das Echo, das ihre New Yorker Rede ausgelöst hat. Dieses Echo bestand ja eben auch in leichter Irritation, was diesen pathetischen Auftritt angeht. Welche rhetorischen Unterschiede sehen Sie denn im Vergleich der beiden Reden von New York und Madrid?
Wir sehen natürlich auch bei ihr eine Entwicklung, eine sprachliche Entwicklung. Sie sagt, ich will nicht reden, ich muss, ihr zwingt mich dazu. Sie hat gesagt, es ist die Notwendigkeit da. Ich verstehe nicht, warum ihr nicht handelt, wo doch unser Planet brennt und es muss etwas getan werden. Und jetzt, wo der emotionale Gang gegangen ist, versucht sie, ich glaube, das ist ihre Taktik, zumindest scheint es logisch, versucht sie, den nächsten Schritt zu gehen und wird uns vermutlich in der nächsten Zeit vermehrt mit Informationen der Wissenschaft nähren. Das heißt, sie wird immer weiter auf Fakten und auf Argumente gehen.
Nun hat der Kollege Rainer Dachselt eben in seinem Beitrag den Eindruck wiedergegeben, dass Greta Thunberg sich von den wissenschaftlichen Fakten jeweils die bedrohlichsten nehme, dass sie in ihren Appellen radikal sei und dass sie über technische Lösungen eher verächtlich spreche. Wie nehmen Sie denn Ihren rhetorischen Umgang mit wissenschaftlichen Fakten wahr?
Wenn ich das wahrnehme, betrachte ich natürlich, mit wem haben wir es zu tun. Wir haben es mit einem Mädchen zu tun, das diese Tage 17 Jahre alt wird. Sie hat gelernt, dass sie sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat dadurch, dass sie emotionale Bilder stärkt. Wenn sie den Schritt zur Sachlichkeit geht, wird sie den natürlich mit denselben Erfahrungen, positiven Erfahrungen der Vergangenheit nähren. Das heißt, natürlich nimmt sie stärkere Bilder und wird so die Menschen dazu bringen, solange sie diese Aufmerksamkeit bekommt, sich immer mehr mit den Fakten zu beschäftigen. Das Polarisieren funktioniert ganz gut. So kriegt sie die Aufmerksamkeit, so berichten die Medien über die Inhalte und deswegen wird sie das auch weiterhin verstärken.
Greta Thunberg berät sich bei der Vorbereitung ihrer Reden, das sagt sie selbst, mit Wissenschaftlern. Sie wird seit einiger Zeit auch von PR-Profis unterstützt, aber sie sagt, ich schreibe meine Reden selbst. Was sagt Ihnen denn Ihre Erfahrung als Rhetorik-Coach? Beherrscht Greta Thunberg mit ihren 16 Jahren den Umgang mit rhetorischen Mitteln, über die wir gesprochen haben, von sich aus?
Nein, das kann sie gar nicht. Sie muss gecoacht sein. Und das ist ja auch klug, denn das macht ja nicht nur eine Greta Thunberg. Kluge Politiker, ich sage das ganz bewusst, diese Einschränkung, machen das ja auch, dass sie sich Unterstützung geben lassen vor ihren wichtigen Reden, dass sie Personen haben, die ihnen nicht nach dem Mund reden, das finden sie in ihren Parteien, davon finden sie genügend, sondern dass sie Menschen haben, die einfach auch kritisch mal auf die Inhalte schauen, aber natürlich auch auf die Art und Weise, wie das Ganze kommuniziert und verpackt wird. Denn in dem Augenblick, wo ich zur Persönlichkeit des öffentlichen Lebens werde, habe ich natürlich eine Unzahl von Experten und auch sogenannten Experten da draußen, die das, was ich sage, entsprechend reflektieren. Also ist man klug beraten als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, sich auch professionelle Hilfe geben zu lassen und seinen Werkzeugkoffer an rhetorischen Möglichkeiten zu füllen. Und der ist gut gefüllt bei Greta Thunberg mit ihrer Inselbegabung, die sie offensichtlich hat aufgrund ihres Asperger-Syndroms. Da kommt eine ganz gute Mischung zusammen, denn sie scheint auf mich diesen Eindruck zu machen, eine Methode, die sie erst einmal erlernt hat, hat sie dauerhaft anwendbar in ihrem Werkzeugkoffer. Wir können uns also darauf gefasst machen, dass sie in den nächsten Monaten und Jahren noch besser wird in ihrer Kommunikation.
Michael Ehlers, Rhetorik-Coach, geschäftsführender Gesellschafter des Instituts Michael Ehlers GmbH in Bamberg über die Rhetorik der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg. Vielen Dank. Cool Down, Greta und ihre Wirkung, der Tag in HR2 Kultur. Am Anfang erschien Greta Thunberg einzeln, allein. Eine Schülerin, die jeden Freitag zur Unterrichtszeit vor dem schwedischen Reichstag saß, den Unterricht boykottierte und für Klimaschutz demonstrierte. Inspiriert von ihr gingen rund ein Jahr später beim bislang größten globalen Klimastreik allein in Deutschland 1,4 Millionen Menschen auf die Straße. Fridays for Future heißt diese Bewegung, eine Massenbewegung inzwischen, wie sie der Philosoph Elias Canetti schon vor 59 Jahren beschrieben hat, im Jahre 1960, in seinem Buch Masse und Macht.
Eine ebenso rätselhafte wie universale Erscheinung ist die Masse, die plötzlich da ist, wo vorher nichts war. Einige wenige Leute mögen beisammengestanden haben, 5 oder 10 oder 12, nicht mehr. Nichts ist angekündigt, nichts erwartet worden. Plötzlich ist alles schwarz von Menschen. Von allen Seiten strömen andere zu. Es ist, als hätten Straßen nur eine Richtung. Es ist eine Entschlossenheit in ihrer Bewegung, die sich vom Ausdruck gewöhnlicher Neugier sehr wohl unterscheidet. Sie haben ein Ziel. Das Ziel ist das Schwärzeste, der Ort, wo die meisten Menschen beisammen sind. Es wird manches über diese extreme Form der spontanen Masse zu sagen sein. Sie ist dort, wo sie entsteht, in ihrem eigentlichen Kern, nicht ganz so spontan, wie es den Anschein hat. Aber überall sonst, wenn man von den 5 oder 10 oder 12 Leuten absieht, von denen sie ihren Ausgang nahm, ist sie es wirklich. Sobald sie besteht, will sie aus mehr bestehen. Der Drang zu wachsen ist die erste und oberste Eigenschaft der Masse. Sie will jeden erfassen, der ihr erreichbar ist. Ihrem Wachstum ist überhaupt keine Grenze gesetzt. Häuser, Türen und Schlösser erkennt sie nicht an. Die sich vor ihr versperren, sind ihr verdächtig. Die offene Masse besteht, solange sie wächst. Ihr Zerfall setzt ein, sobald sie zu wachsen aufhört. Denn so plötzlich, wie sie entstanden ist, zerfällt die Masse. In dieser spontanen Form ist sie ein empfindliches Gebilde. Ihre Offenheit, die ihr das Wachstum ermöglicht, ist zugleich ihre Gefahr. Eine Ahnung vom Zerfall, der ihr droht, ist immer in ihr lebendig.
Das schrieb der Philosoph Elias Canetti im Jahre 1960. Aber er hätte es genauso gut heute über die Klimaschutzbewegung Fridays for Future schreiben können. Innerhalb eines Jahres hat sich diese Bewegung aus Einzelaktionen der 16-jährigen Schülerin Greta Thunberg zu einer Massenbewegung entwickelt. Und wie sehr sie die Gefahr des Zerfalls in sich trägt, lässt sich noch nicht sagen. Fest steht aber, dass sich an ihrer Initiatorin und Galionsfigur, an Greta Thunberg, die Geister scheiden, übrigens auch innerhalb unserer Redaktion. Die kritischen Töne des Kollegen Rainer Dachselt vom Beginn unserer Sendung haben Sie wahrscheinlich noch im Ohr. Und jetzt gibt sich als Kontrastprogramm der Kollege Thiemen Glatt seiner Bewunderung für Greta Thunberg hin.
Greta Thunberg, 16 Jahre alt und drauf und dran, die Welt zu verändern. Ich bin heute 29 Jahre alt und spüre wieder einmal schmerzhaft, wie anders sich mein Lebenslauf damals las. Thiemen Glatt, 16 Jahre alt und versucht herauszufinden, wie schnell 80%iger Stroh rumbrennt. Während Greta Thunberg Prominente trifft, von einem Klimagipfel zum anderen segelt und den Politikern die Leviten liest, war ich in dem Alter eher hochpubertär. Statt Prominenter traf ich meine Freunde, segelte volltrunken auf die Nase und bekam im Anschluss von meinen Eltern die Leviten gelesen. Ich war ein ziemlich aufmüpfiger Bengel, dessen Horizont an der ortseigenen Fähre über den Rhein nach Frankreich endete. Dieser badische Landjunge von damals blickt heute nüchtern und voller Bewunderung auf das schwedische Mädchen. Ihre Strahlkraft, ihre Klarheit und ihre Weitsicht faszinieren mich. Gerade weil ich mich noch sehr gut an die Zeit erinnern kann, als ich von alledem noch relativ weit entfernt war. Greta Thunberg hat mit ihren 16 Jahren unheimlich viel erreicht. Und wenn man ihr Glauben schenken möchte, und das tue ich irgendwie sehr gerne, nicht für sich selbst, sondern für die Rettung des Planeten. Altruismus irritiert. Denn natürlich tut es weh, Greta so zu sehen. Nicht nur, weil ich merke, was in einer Jugend eigentlich alles möglich gewesen wäre, sondern weil dieses 16-jährige Mädchen der ständige Spiegel meines eigenen Versagens geworden ist. Wenn ich faul im Auto sitze, genüsslich Fleisch esse oder den Lieferservice anrufe, denke ich an Greta. Wie ein kleines, doppelzöpfiges Teufelchen ploppt sie auf und setzt sich auf meine Schulter. Dann erklärt sie in aller Ruhe, dass mein Verhalten mir selbst, meinen Nachfahren und der ganzen Erde schadet. Das nervt. Weil ich am Ende immer wieder zu einer Erkenntnis komme, die ich auch mit 16 Jahren schon sehr oft hatte. Was bin ich doch für ein Idiot. Manche hielten Kretas berühmte How dare you-Rede für überzogen. Zu emotional, sagten einige danach. Kalkuliert, unterstellten andere. Ich habe sie trotzdem bei Twitter geteilt. Denn irgendwie hatte ich das Gefühl, Kreta zu verstehen. Ihre Wut, ihre Fassungslosigkeit. Ein Unverständnis darüber, wie sich erwachsene und kluge Menschen verhalten. Dass sie ganz offensichtlich einfach nicht das Richtige tun wollen. Dieses ungebrochene Unverständnis gegenüber einer Welt, die von Menschen regiert wird, ist völlig normal für eine 16-Jährige. Manchmal hält es sogar an, bis man 29 ist. Und da ist er wieder. Der badische Landjunge, der sturztrunken und lauthals sang, dass er Teil einer Jugendbewegung sein möchte, um die Welt aus den Angeln zu heben. Der sich pausenlos mit Eltern und Verwandten fetzte, weil er sie einfach nicht verstand. Ihre Engstirnigkeit, ihre Nüchternheit, weil er Ideale hatte und alles verändern wollte. Nicht für sich selbst, sondern für einen besseren Planeten. Ihm spricht Greta aus der Seele. Denn er selbst brachte es leider nur bis zur nächsten Kellerparty. So ist es am Ende nicht Greta Thunbergs Problem, dass manche ihrer Sätze nerven, sondern meins. Deshalb bin ich auch ganz froh, dass es sie gibt. Denn sie zwingt mich zu reflektieren. Noch so etwas, das ich mit 16 nicht wirklich konnte. Eines aber hat sich nicht verändert. Die Fähre von damals über den Rhein nach Frankreich. Zum Glück. Das ist nämlich eine der letzten Gierseilfähren über den Rhein und somit die Chance, ganz klimaneutral Grenzen zu überschreiten und den Horizont zu erweitern.
Der Blick meines Kollegen Thiemen Glatt auf die Art und Weise, in der sich die 16-jährige Greta Thunberg für mehr Klimaschutz einsetzt und wie viel oder wie wenig das mit ihm zu tun hat, als er 16 Jahre alt war. Professor Ulrich Wagner, Sozialpsychologe an der Universität Marburg, guten Abend.
Guten Abend.
Fasziniert ist der Kollege von Greta Thunbergs Engagement, aber auch irritiert und sogar genervt, wobei er Letzteres offenbar als produktiv empfindet. Fasziniert, irritiert, genervt. Wovon hängt es ab, in welchem Mischungsverhältnis diese Gefühle bei uns auftreten und welches Gefühl jeweils überwiegt, wenn wir uns mit Greta Thunberg beschäftigen?
Es hängt vermutlich von der Mischung genau dieser Faktoren ab. Was Frau Thunberg tut, ist, sie erzeugt bei vielen von uns Unsicherheit, wie wir das ja gerade im vorangehenden Beitrag erlebt haben. Und wir können nicht gut mit Unsicherheit umgehen. Dann hängt es aber sehr stark davon ab, wie wir diese Unsicherheit interpretieren. Und wenn wir uns durch die Botschaft von Frau Thunberg so weit verunsichert fühlen, dass wir uns in unseren Lebensentfaltungsmöglichkeiten eingeschränkt fühlen, dann kommt es zu Versuchen der Ablehnung der Botschafterin und nicht dazu, sich mit den Inhalten der Botschaft zu beschäftigen. Und das ist genau das, was wir beobachten können, dass in manchen Teilen der Bevölkerung mit auf ihre Botschaften hin, auf die Art und Weise, wie sie auftritt, mit Ablehnung, mit Diffamierung, mit Spott reagiert wird. Und das dahinter steckt dann eben auch der Versuch, die Inhalte dessen, was sie sagt, außer Kraft zu setzen.
Wenn sich jemand wie Greta Thunberg sehr weit aus dem Fenster lehnt, veranlasst sie dann andere Menschen in besonderem Maße dazu, auch Widersprüche bei ihr aufzudecken, die Frage aufzuwerfen, ist sie in ihrem eigenen Verhalten womöglich nicht konsequent, um daraus dann den Schluss zu ziehen, sie ist kein Vorbild?
Ja, genau das. Solche Vorbilder sind gefährlich für unsere Überzeugungssysteme, wenn sie uns Botschaften bringen, die mit unseren Überzeugungssystemen nicht einhergehen, also die Nachfrage, das Verlangen nach einer besseren Umweltpolitik und Verringerung von CO2-Ausstoß. Der einfachste Weg, mit dieser sehr unbequemen Botschaft umzugehen, ist, die Botschafterin selbst zu desavouieren, also zum Beispiel kommerzielle Interessen zu unterstellen oder ihr psychische Absonderheiten zu unterstellen. Das können wir auch in ganz anderen Zusammenhängen beobachten, also historisch passt hier rein etwa der Umgang mit abweichenden Verhalten und in Form von etwa Hexengerichtsprozessen. Ne? Das sind auch Menschen gewesen, die sind vom damaligen Zeitgeist abgewichen und die haben sich dann solchen Prozessen unterziehen müssen. Wir haben es aus Diktaturen, wo es Formen von Psychologisierung gibt. In der ehemaligen Sowjetunion wurden Dissidenten sehr gerne und sehr leicht in psychiatrische Anstalten gesteckt. Also immer dann, wenn man eine Möglichkeit findet, Besonderheiten bei den Botschaftern solcher abweichenden Meinungen festzustellen, dann hilft das, die abweichende Meinung selber außer Kraft zu setzen und man geht mit den Botschaftern eben entsprechend um. Und das ist genau das, was wir gerade beobachten. Diejenigen, die mit den Inhalten der Botschaft von Frau Thunberg nichts anfangen können oder sich sogar sehr verunsichert fühlen dadurch, sind entlastet, wenn wir Möglichkeiten finden, ihr irgendwas zu unterstellen, dass sie Selbstinteresse hat, dass sie unehrlich ist und dergleichen. Also diese sehr, sehr ambivalente Geschichte jetzt mit der Bahnfahrt, wo dann herausgekehrt wird, dass sie dann ein Stück in der ersten Klasse gefahren sei, das ist genau subtil, dieser Versuch, ihr irgendeine Form von Eigeninteresse, vom Reiten auf ihrer Welle von Berühmtheit zu unterstellen und sie damit unglaubwürdig zu machen.
Das Gegenteil erleben wir aber auch, eine wirklich fast grenzenlose Verehrung, die sie zu hören und zu spüren bekommt. Ein Satz in dem Beitrag meines Kollegen ist mir auch hängen geblieben, wenn man ihr Glauben schenken möchte, und das tue ich irgendwie sehr gern, sagt er. Das deutet so ein bisschen darauf hin, dass Menschen gerade bei Greta Thunberg dazu neigen, in ihr das zu sehen, was sie sehen möchten, also sowohl diejenigen, die ihr ablehnt, aber eben auch diejenigen, die ihr ja geradezu in Verehrung gegenüberstehen?
Ja, das sind diejenigen, die ohnehin schon, wie auch der Vorredner, ohnehin schon ein wenig auf ihrer Seite stehen und ein schlechtes Gewissen damit verbinden, dass sie nicht die Umweltbotschaft in der reinen Form verbreiten und leben, wie Greta Thunberg das tut. Interessant ist aber auch der Punkt, und da stimme ich mit manchen derjenigen, die vorher vor mir gesprochen haben, nicht überein, dass Frau Thunberg diejenigen, die ihr völlig oppositionell entgegenstehen, dass sie die nicht erreichen wird. Psychologisch betrachtet wird das vermutlich nicht so sein. Die Art und Weise, wie Frau Thunberg auftritt, aus welchen Gründen auch immer, dazu kann ich nichts sagen, ihre Beharrlichkeit, die konstant dieselbe Botschaft zu bringen, ohne den Eindruck von Verbohrtheit zu geben, also sie ist ja durchaus flexibel in ihrer Argumentation, man kann ihr nicht nachweisen, dass sie irgendwelche Eigeninteressen vertritt oder in Namen Interessen von Dritten redet. Und sie nimmt sogar Nachteile für sich in Kauf, also sie nimmt beschwerliche Reisen für sich in Kauf. All dies bringt uns dazu, und auch diejenigen unter uns, die der Aufforderung zu einem besseren Umweltschutz sehr skeptisch gegenüberstehen, sozusagen auf der anderen Seite, bringt uns doch dazu, darüber nachzudenken. Warum macht sie das? Also wir fangen an, mehr und mehr uns mit dem Thema zu beschäftigen. Auch die sehr Skeptischen tun das. Und aus der Perspektive meiner psychologischen Modelle sage ich, das wird mit Zeitverzögerung auch die Überzeugungssysteme der jetzt noch sehr, sehr skeptischen und sehr ablehnenden beeinflussen. Und das wird die Idee von Frau Thunberg, und die ja auch von anderen vertreten wird, wird mehr und mehr auch in unser Allgemeingut, in unsere politischen Überzeugungen und in politisches Handeln einmünden. Nicht dem Motto, dass diejenigen, die Frau Thunberg jetzt hören, sofort sagen, ach ja, sie hat ja recht. Nee, es gibt oberflächlich erstmal eine Ablehnung, aber trotzdem setzen Nachdenkensprozesse in Kraft.
Herr Professor Wagner, nun wirken ja Wirkungen, die Menschen auslösen, auch ihrerseits wieder zurück. Was meinen Sie als Psychologe? Was löst die polarisierende Wirkung, die Greta Thunberg hat, bei ihr selbst aus?
Oh, das kann ich nicht sagen. Ich kann nicht darüber spekulieren. Ich weiß auch nichts über besondere psychische Besonderheiten. Ich kann nur sagen, welche Wirkung sie auslösen wird. Aber ich möchte noch was anderes dazu dem hinzufügen. Dieses Phänomen des Einflusses von eigentlich abweichenden Minderheiten haben wir ja auch in der jüngeren deutschen Geschichte. Ich erinnere an das Aufkommen der Grünen, die ja erstmal als eine Graswurzelbewegung, Umweltbewegung begonnen haben, und alle haben gesagt, das ist ja irgendwie Kokolores und das machen wir überhaupt nicht mit. Und wenn wir uns überlegen, also die Zeitspanne jetzt von den 1970er, 1980er Jahre bis jetzt, da sind doch ganz viele dieser grünen Ideen, die ursprünglich als völlig versponnen abgetan wurden, sind in das Allgemeingut, all unsere allgemeinen Überzeugungen, aber auch in das politische Allgemeingut diffundiert.
Lassen sich denn Kollektive wie eine Partei vergleichen mit einer Einzelperson wie Greta Thunberg? Das ist ja das, was wir jetzt gerade machen.
Ja, die Mechanismen sind aber sehr ähnlich. Natürlich sind Einzelpersonenparteien was Unterschiedliches. Was aber auch ein Problem ist, auch diejenigen, die dann mit über die Zeit hinweg sehr starken Einfluss auf unsere Überzeugungssysteme haben, sind nicht anschließend diejenigen, die besonders beliebt sind. Also ich kann Einfluss ausüben und ich unterstelle, Frau Thunberg wird diesen Einfluss haben. Es wird aber nicht unbedingt dazu führen, dass sie bei allen besonders beliebt wird.
Professor Ulrich Wagner, Sozialpsychologe an der Universität Marburg, vielen Dank. Cool Down, Greta und ihre Wirkung, der Tag in HR2 Kultur. Persönlichkeiten mit großer öffentlicher Wirkung fordern immer wieder auch zu Vergleichen heraus. Und so ist Greta Thunberg, die 16-jährige Schülerin und Klimaaktivistin, in den vergangenen Monaten immer wieder mal mit Jeanne d'Arc verglichen worden, der Kämpferin im 100-jährigen Krieg zwischen England und ihrer Heimat Frankreich. Sie hat damals im 15. Jahrhundert für ihren König Orléans zurückerobert und wurde seitdem Johanna von Orléans genannt. Der irische Dramatiker George Bernard Shaw hat ihr ein Theaterstück gewidmet unter dem Titel Die heilige Johanna. Und er hat diesem Theaterstück ein Vorwort vorangestellt. Und aus dem, was er dort über Johanna schreibt, wollen wir jetzt ein paar Sätze zitieren.
Wäre Johanna boshaft, selbstsüchtig, feig oder dumm gewesen, dann wäre sie eine der abstoßendsten statt eine der anziehendsten Gestalten der Geschichte. Wäre sie alt genug gewesen, um die Wirkung zu erkennen, die sie auf jene ausübte, die sie dadurch erniedrigte, dass sie Recht hatte, wenn jene Unrecht hatten, und wenn sie gelernt hätte, ihnen zu schmeicheln und sie richtig zu behandeln, dann hätte sie so lange leben können wie Königin Elisabeth. Aber sie war zu jung, zu ländlich, zu unerfahren, um solche Künste zu kennen. Wenn ihr Leute in die Quere kamen, die sie für Narren hielt, dann hielt sie mit ihrer Meinung über sie nicht hinter dem Berge und verhehlte nicht ihre Ungeduld über deren Narretei. Und dabei war sie naiv genug zu erwarten, dass sie ihr dafür dankbar sein würden, wenn sie sie auf den rechten Weg brachte und ihnen aus der Patsche half. Nun ist es aber für einen überlegenen Geist stets schwer, die Wut zu begreifen, die er durch die Bloßstellung der Dummheit besonderer Dummköpfe erregt. Selbst Sokrates verteidigte sich gelegentlich, trotz seines Alters und all seiner Erfahrung, nicht wie ein Mann, der die seit langer Zeit aufgespeicherte Wut begreift, die gegen ihn losplatzte und seinen Tod ingrimmig verlangte. Nun war aber Sokrates ein Mann der Argumente, der langsam und friedlich auf die Köpfe der Leute einwirkte, wogegen Johanna ein Weib der Tat war.
Das schrieb der irische Dramatiker George Bernard Shaw 1923 im Vorwort zu seinem Theaterstück »Die heilige Johanna«. Eine, wie er es nannte, dramatische Chronik über Johanna von Orléans, über Jeanne d'Arc, mit der in den vergangenen Monaten auch immer wieder die 16-jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg verglichen worden ist. Wir werden später noch weitere Gedanken von Shaw über Johanna zitieren und dann können Sie weiter darüber nachdenken, wie viel Greta Sie in Johanna erkennen oder wie viel Johanna in Greta. Seit sie zum ersten Mal in Erscheinung trat, hat Greta Thunberg unterschiedliche, aber fast durchweg starke Wirkungen ausgelöst, und zwar passend zum globalen Anliegen des Klimaschutzes in vielen Ländern. So auch in Russland, wo sich mein Kollege Daniel Donat gut auskennt und wo auch der russische Staatspräsident Wladimir Putin öffentlich gesagt hat, was er in Greta Thunberg sieht.
Ich glaube, dass Greta ein gutmütiges, ein sehr ehrliches Mädchen ist. Erwachsene müssten alles dafür tun, um Kinder nicht in extreme Situationen zu bringen. Sie müssen sie vor übermäßigen Emotionen schützen, die die Persönlichkeit zerstören können. Denn niemand hat Greta erklärt, wie komplex die moderne Welt ist. Es ist bedauerlich, wenn jemand Kinder und Jugendliche in seinem Interesse nutzt, auch wenn es um einen guten Zweck geht.
Das sagte Russlands Staatspräsident Wladimir Putin im Oktober dieses Jahres über Greta Thunberg. Es war das erste Mal, dass die staatlichen Medien über die Schwedin berichteten. Und das, obwohl Greta damals schon seit mehr als einem Jahr weltweit für Aufsehen gesorgt hatte. Greta, ein nettes Mädchen, doch nach Ansicht von Putin Spielball irgendwelcher Interessen. Welche genau, das hat Putin nicht erklärt. Kaum hatte der Präsident gesprochen, wurde Greta von einem Randthema zu einem dominierenden Thema im russischen Netz. Dabei ging es vor allem nicht darum, wofür sie steht, sondern wer sie ist. Immerhin ist Greta noch ein junges Mädchen, geht zur Schule und ist obendrein Autistin. Viele Russen scheinen sie daher kaum ernst zu nehmen. Die Person Greta provoziert viele Vorurteile und Ressentiments, die in der paternalistischen Gesellschaft vorhanden sind. Ein Kind müsse sich unterordnen und nicht den Erwachsenen diktieren, wie sie zu leben haben. Und dann ist da noch die Sache mit dem Schuleschwänzen. Denn mit ihrem Aktivismus unterminiert Greta Thunberg die traditionellen Kontrollinstanzen der Gesellschaft. Diese Rebellion verunsichert die Älteren, und so poltert auch der Moderator einer der wichtigsten Talkshows des Landes gegen die Schwedin.
Dieses 16-jährige Mädchen ist nicht zur Schule gegangen. Anstatt zur Schule zu gehen, hat sie sich mit Blödsinn beschäftigt. Die Menschheit ist nur für weniger als 1% des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Dieser ganze Blödsinn, den sie von sich gibt, zeigt doch nur, dass ihr in der Kindheit überhaupt kein Grundwissen vermittelt wurde.
Doch auch bei den Menschen aus dem demokratischen Lager sorgt Greta für Unbehagen. So so auch bei Julia Latinina, Journalistin einer der wenigen unabhängigen Zeitungen des Landes. Thunberg sei in einem der wohlhabendsten Staaten der Welt aufgewachsen, in einer Zeit, in der Menschen endlose Möglichkeiten hätten, sagt sie und empört sich in ihrer wöchentlichen Radiosendung.
Und alles, was dieses Mädchen zu sagen hat, ist: Ihr habt mir meine Kindheit gestohlen? Ihr seid die Verkörperung des Bösen? Ich habe selten so eine inhaltslose und kindische Rede von einer psychisch labilen Jugendlichen gehört. Einer Jugendlichen, die gerade wegen ihres Triumphs durchdreht.
Latinina stellt gar die These auf, dass alle totalitären Systeme den jugendlichen Wunsch nach Anerkennung auf Kosten der Erwachsenen für sich nutzten. Spricht von den sowjetischen Pionieren oder auch der Hitlerjugend. Heute verkörpere eine vermeintlich internationale linke Ökobewegung das totalitäre System. Linke Bewegungen hätten durch den Wegfall der Arbeiterklasse ihre Kernthemen verloren. Nun müsse der Klimawandel im Kampf gegen den Kapitalismus herhalten und Greta werde dafür instrumentalisiert. Heißt es jetzt ganz Russland im Greta-Hass? Nicht ganz. Denn vor allem junge Leute vertreten zunehmend andere Werte als ihre Eltern. Die Jungen fühlen sich ausgeschlossen, wollen aber mitgestalten. Und das auch in Umweltfragen.
Soweit mein Kollege Daniel Donat über die Wirkungen Greta Thunbergs in Russland. Die Person Greta provoziert viele Vorurteile und Ressentiments, die in der paternalistischen Gesellschaft vorhanden sind, haben wir gerade mit Blick auf Russland gehört. Aber auch in unserer Gesellschaft, die nicht in erster Linie als paternalistisch gilt, provoziert Greta Thunberg viele Vorurteile und Ressentiments, und zwar gerade auch im Netz. Damit hat sich die österreichische Journalistin Ingrid Brodnik beschäftigt, Autorin von Büchern wie Lügen im Netz und Hass im Netz. Guten Abend.
Guten Abend.
Warum ist gerade die Person Greta Thunberg geeignet, Ressentiments und sogar Hass hervorzurufen?
Ich glaube, es gibt ein paar Faktoren, die es besonders übel machen. Das erste ist das Thema an sich. Die Klimakrise ist mittlerweile eines der umkämpftesten Themen unserer Zeit. In den letzten Jahren ist eine neue Szene von Klimakrise-Leugnern herangewachsen, die das partout verneinen, was die Wissenschaft mehrheitlich sagt. Und wir sehen auch, dass zum Beispiel rechtspopulistische Parteien versuchen, dort Wählerstimmen zu fischen. Also die treiben die Debatte an. Und in diesem umkämpften Feld ist Thunberg nun das Symbol der Debatte geworden. Sie steht dafür, für die Sorge vor dem Klimawandel. Und sie wird dann auch pass pro toto, also stellvertretend angegriffen, weil die Logik dahinter ist schon ein bisschen, wenn ich Greta Thunberg entwaffne, wenn ich sie lächerlich mache, mache ich die Idee der Klimakrise lächerlich. Also sie kriegt die Rechnung dafür. Und ich glaube, dann gibt es noch weitere Faktoren, zum Beispiel, dass sie eine Frau ist. Schauen Sie sich mal die Sprache an. Ich tue das regelmäßig. Sie wird als Schlampe bezeichnet, als Klimaschlampe beispielsweise, als Bitch. Und ganz beliebt ist zum Beispiel auch der Vorwurf, sie und ihre Anhänger seien hysterisch. Und gerade die Bezeichnung als hysterisch, das ist ein beliebtes Instrument, um Frauen in der politischen Debatte lächerlich zu machen, weil wer hysterisch ist, dem muss ich nicht zuhören. Also wir sehen auch, dass das Thema Geschlecht, da glaube ich, eine Rolle spielt, wie man sie versucht, schlecht zu machen. Und am Ende, auch wie im Beitrag schon angesprochen, weil sie eine Jugendliche ist. Und ich glaube, ein bisschen schwingt auch mit, Jugendliche sollen den Mund halten. Zwar heißt es oft, die Jugend soll demonstrieren und politisch sein, wenn es eine dann aber wirklich macht, dann heißt es, warum ist sie nicht in der Schule?
Welche zusätzliche Rolle spielt denn womöglich der Umstand, dass Greta Thunberg nicht zuletzt Teil einer Inszenierung ist oder auch einer Selbstinszenierung, bei der einige Menschen in ihrer Umgebung tatkräftig mitwirken, ihre Eltern oder auch der schwedische Unternehmer Ingmar Rentzhog, Gründer eines sozialen Netzwerks für Umwelt- und Klimafragen und derjenige, der gerade am Anfang maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Greta Thunbergs Auftritte öffentlich bekannt wurden. Inwieweit bietet sie mit all diesem Umfeld, mit dieser Inszenierung eine Angriffsfläche?
Ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Gerade zum Beispiel dieser Unternehmer, der dann immer zitiert wird, die haben eigentlich da jetzt wenig Kontakt zu dem. Und was aber stimmt ist, natürlich bedeutet Aktivismus auch Medien kompetent immer ins Rampenlicht zu treten. Und ich glaube, das ist schon ein Faktor, dass sie als Symbol, dass manche sagen, naja, das ist so geschickt, ist das nicht alles von vorweg geplant, was ist Inszenierung? Ich würde es aber umdrehen. Sie müssen bedenken, seit Jahren waren Wissenschaftler vor dem Klimawandel. Sie sagen, wir müssen das ernst nehmen. Und wir leben in einer Medienzeit, wo Themen häufig nicht über Wissenschaftler oder über Fachleute kommuniziert werden, sondern erst, wenn eine Person für das Thema steht, also Personalisierung eintritt, reden wir darüber. Und Greta Thunberg ist es gelungen, als Person dieses Thema zu vertreten. Das hat natürlich mit Medienkompetenz zu tun, aber ich würde so sagen, Inszenierung ist in unserer heutigen Zeit notwendig, damit sie durchdringen können. Wenn sie langweilig und medieninkompetent sind, werden sie keinen Erfolg haben. Und ich glaube, ihr wird einfach vorgeworfen, dass sie so erfolgreich ist, weil natürlich, wenn ich heute sichtbar sein will, dann muss ich kompetent soziale Medien beherrschen. Ich muss einfach auch wissen, womit ich ins Geschehen, auch in die Wahrnehmung von einer vielen großen Menschenmenge hineindringen kann.
Also das heißt, Sie sehen da keinen Widerspruch im Bild einer Schülerin, mit der sich andere Schülerinnen und Schüler identifizieren können, wollen, sollen. Und auf der anderen Seite eine PR-Maschinerie um sie herum, bei der man sich wahrscheinlich überhaupt nicht aufregen würde, wenn es Politiker wären, aber eben bei einer Schülerin, die doch als authentisch herüberkommen soll. Ist das nicht doch ein bisschen problematischer dann, wenn man immer wieder drauf gestoßen wird, dass da sie das eben auch nicht alles alleine macht?
Ich glaube, es ist einfach ein unrealistischer Vorwurf. Ganz ehrlich, wenn Sie über 2 Millionen Fans auf Facebook haben, wenn Sie wirklich immense Menschen um sich versammeln, wenn Sie von der ganzen Welt Presseanfragen bekommen, das ist total unrealistisch, dass Sie das ohne Team machen sollte. Also ab einer gewissen Größe brauche ich Professionalisierung. Und ich glaube, dieser Vorwurf, da muss man immer schauen, was schwingt denn damit? Wenn man sagt, ist das professionell, ist das zutiefst auch geplant zum Teil, dass man Aufsehen erregt? Ja. Problematisch wird es dann, wenn auch Dinge behauptet werden, die einfach nicht stimmen. Und da wird sehr viel behauptet, dass gewisse Dinge nur zum Geld machen fabriziert werden. Das sehen wir immer wieder, da wird Falsches behauptet, sehr viele Falschmeldungen rund um die ganze Familie von Greta Thunberg. Und ich glaube, da kann man sagen, ja, es ist professionell. Ja, es ist durchaus auch inszeniert in dem Sinne, dass man Aufmerksamkeit will. Aber es ist nicht so bösartig oder gar Verschwörungstheorie-lastig, wie manche das insinuieren. Und da muss man einfach aufpassen, in der heutigen Zeit, wir sind eine Gesellschaft des Medienspektakels. Und ich glaube, die Realität ist einfach, nur wenn diesem Medienspektakel erfolgreich mitspielt, wird gehört. Und das tut Greta Thunberg einfach.
Ingrid Brodnik, Journalistin und Autorin von Büchern wie Lügen im Netz oder Hass im Netz. Vielen Dank. Und jetzt schlagen wir noch einmal nach bei George Bernard Shaw, und zwar im Vorwort zu seinem Theaterstück Die heilige Johanna. 6 Jahrhunderte liegen zwischen Johanna von Orléans, der Protagonistin dieses Stücks, und Greta Thunberg. Und ein Jahrhundert trennt uns von der Zeit, als Shaw sein Stück über Johanna geschrieben hat. Allerdings sind Johanna im Stück und Greta in der realen Gegenwart in etwa gleich alt, und ob sie ansonsten mehr trennt oder mehr verbindet, darauf kann sich jetzt jeder oder jede einen eigenen Reim machen. Shaw jedenfalls fasst seine Quintessenz von Johanna so zusammen.
Wir können demnach Johanna als ein kluges, pfiffiges Landmädchen von außerordentlicher Geisteskraft und physischer Tapferkeit gelten lassen. Alles, was sie tat, war bis aufs Letzte genau berechnet. Und obwohl die Entwicklung der Dinge so schnell war, dass sie sich dessen kaum bewusst wurde und alles ihren Stimmen zuschrieb, war sie dennoch ein politisches und kein blind leidenschaftliches Weib. Im Kriege war sie ebenso sehr Realist wie Napoleon. Sie hatte sein Auge für die Artillerie und seine Kenntnis darüber, was sie zu leisten imstande war. Sie passte, ganz wie Wellington, ihre Angriffsmethoden den Besonderheiten der Verteidigung an. Und sie kam der napoleonischen Berechnung zuvor. Wenn man nur lange genug aushält, wird der andere Kerl schon zu Kreuze kriechen. Sie sprach und verhandelte mit Leuten aller Stände, vom Arbeiter bis zum Könige, ohne Verlegenheit oder Wichtigtuerei, und brachte die Menschen dazu, das zu tun, was sie wollte, wenn sie nicht gerade Angst hatten oder bestochen waren. Sie verstand es zu überreden und zu drängen. Ihre Zunge hatte eine weiche und eine scharfe Spitze. Sie war äußerst begabt, ein geborener Meister.
Sie, das ist in diesem Falle Johanna von Orléans, Jeanne d'Arc. Aber manches von dem, was der irische Dramatiker George Bernard Shaw über Johanna schreibt, könnte durchaus auch auf Greta Thunberg zutreffen. Unser Spanien-Korrespondent Oliver Neuroth jedenfalls hat sie während der Klimakonferenz in Madrid durchaus als eine Meisterin der Öffentlichkeitsarbeit erlebt, und zwar bei einer bemerkenswerten Pressekonferenz.
10.30 Uhr, Pavillon 4 auf dem Madrider Messegelände. Greta Thunberg, der Kopf von Fridays for Future, hat zu einer Pressekonferenz geladen, zusammen mit Luisa Neubauer, der deutschen Anführerin der Bewegung. Geschätzt 200 oder 300 Journalisten stehen in einer langen Schlange vor dem Konferenzraum. Viele kommen schließlich nicht mehr hinein, weil der Saal überfüllt ist. Die Kameras richten sich auf Greta.
So we have noticed there is some media attention.
Wir haben festgestellt, dass es eine gewisse Aufmerksamkeit der Medien gibt. Luisa und ich werden heute nicht sprechen, stattdessen andere. Unsere Geschichten sind ja schon bekannt, von ihnen wurde oft erzählt. Und es sind nicht mehr nur unsere Stories, über die gesprochen werden sollte. Sondern die von 6 anderen jungen Menschen, die auf dem Podium sitzen. Aktivisten aus Ländern, die stark vom Klimawandel betroffen sind, zum Beispiel Inselstaaten. Die jungen Leute leben in Städten nah am Wasser, die kurz vor einer Überflutung stehen, weil der Meeresspiegel steigt. Die Aktivisten erzählen packende Geschichten. Dennoch schütteln viele Medienvertreter den Kopf. Denn gekommen sind sie wegen Greta Thunberg und Luisa Neubauer. Luisa antwortet auf die Frage, ob sie die Journalisten mit dem Namen Greta auf der Einladung quasi ködern wollte.
Ja, natürlich. Ich habe hier Greta begrüßt und wir sind hier durch die Kopf gelaufen und waren umlagert von über 100 Medienteams. Völlig unverhältnismäßig. Und das kann es nicht sein, weil Greta und auch ich, wir sind nicht diejenigen, die heute den Kampf ausfechten, den wir angefangen haben. Das sind halt Menschen im globalen Süden, das sind indigene Stimmen. Das heißt, wir hatten eine ganz klare Vorstellung, dass wir Menschen einladen mit unseren Namen, um auch mal der Medienwelt zu zeigen, hey Leute, darüber müsstet ihr berichten.
Fridays for Future scheinen PR-Profis zu sein oder welche im Rücken zu haben, um die Medien ein Stück weit zu lenken. Die Aufmerksamkeit von Greta etwas wegzuziehen ist nachvollziehbar. Die 16-jährige Schwedin war in den vergangenen Tagen tatsächlich umlagert von Reportern. Zu ihrer Ankunft mit dem Segelboot in Portugal nach ihrer Atlantiküberquerung kamen Kamerateams aus aller Welt, ebenso als ihr Nachtzug aus Lissabon in Madrid einfuhr. Und schließlich zu Gretas 2 Pressekonferenzen am Freitag, vor und nach der Großdemo von Klimaaktivisten in der spanischen Hauptstadt. Gretas Kernbotschaften waren immer dieselben. Die Mächtigen dieser Welt müssten entschiedener gegen den Klimawandel kämpfen und
we need to lend our voices.
Wir müssen unsere Stimmen den Menschen aus dem globalen Süden und den Indigenen geben, die am meisten unter dem Klimanotstand leiden. Die Stimme der zukünftigen Generation muss gehört werden, vor allem der jungen Menschen aus dem globalen Süden. Gretas Geschichte scheint auserzählt. Sie will offenbar die Aufmerksamkeit auf andere Menschen lenken, auf neue Protagonisten des Kampfes gegen den Klimawandel. Ob es die richtige Strategie ist, Pressekonferenzen im Namen von Greta Thunberg und Luisa Neubauer anzusetzen, dann aber andere Menschen sprechen zu lassen, ist fraglich.
Meint unser Spanien-Korrespondent Oliver Neuroth. Und doch, wann immer auf der Klimakonferenz in Madrid weitere Auftritte Greta Thunbergs angekündigt wurden, waren diese Veranstaltungen ähnlich gut besucht wie die gerade geschilderte Pressekonferenz. Auf einigen dieser Folgeveranstaltungen hat Greta Thunberg dann selbst das Wort ergriffen, auf anderen nicht. Auf der Klimakonferenz von Madrid war auch Helena Marschall, Schülerin und Mitglied der Fridays for Future-Bewegung hier in Hessen. Guten Abend.
Hallo.
Wie hat Ihnen denn dieser Schachzug von Greta Thunberg und Luisa Neubauer gefallen, mit ihren eigenen Namen Journalisten anzulocken und dann andere sprechen zu lassen?
Also ich war auch teilweise in den Gesprächen davon involviert und ich finde es eine mega gute Idee. Also ich habe davon mitbekommen, dass es vorbereitet wurde. Und ich meine, die Medienaufmerksamkeit um Greta war einfach irgendwie richtig krass. Also Menschen, die irgendwie neben mir hergelaufen sind, wurden zur Seite geschubst von Journalistinnen, wurden irgendwie belagert und waren danach auch einfach richtig irgendwie teilweise physisch, aber hauptsächlich emotional belastet. Einfach durch diese Horde an Journalistinnen, die da um Greta drum sich bewegt hat und dass man das vielleicht irgendwie nutzen konnte und neue Stimmen zu Wort kommen lassen konnte, war voll gut.
Wie ist das eigentlich bei Fridays for Future Demonstrationen hier in Hessen? Kommen mehr Demonstrierende, wenn Greta angekündigt ist?
Also ich meine, Greta war jetzt noch nie auf einer Demo in Hessen. Deswegen kann ich das jetzt so nicht beurteilen.
Aber wie können Sie es einschätzen?
Wir haben in Frankfurt 40.000 Menschen auf die Straßen bekommen und da war nicht von Greta die Rede, sondern von gerechter Klimapolitik. Und das ist ja auch bei den allermeisten Menschen, die auf unsere Demos gehen und die irgendwie sich für ihre Zukunft einsetzen wollen, es geht ihnen um die Sache und nicht unbedingt um die Person.
Das würde heißen, wenn Greta Thunberg jetzt morgen erklären würde, ich stehe jetzt nicht mehr zur Verfügung aus persönlichen Gründen, nicht weil ich das Anliegen nicht mehr verfolgen will, aber aus persönlichen Gründen, kann es ja viele geben, dann würde die Fridays for Future Bewegung genauso weiterlaufen wie bisher?
Genauso weiß ich nicht. Also natürlich wäre da natürlich wieder ein riesen Mediending, das darum gemacht werden würde. Aber ich denke mal, dass natürlich Greta das Ganze inspiriert hat und ohne sie wir wahrscheinlich nicht alle jeden Freitag auf der Straße stehen würden, aber die Bewegung sich natürlich auch weiterentwickelt hat und selbst ganz am Anfang standen wir nie auf der Straße, weil wir Greta cool finden, sondern weil wir Klimagerechtigkeit cool finden und das ist halt immer noch so.
Trotzdem, wie wichtig war Greta als Person dafür, dass Sie persönlich angefangen haben, sich für Fridays for Future zu engagieren?
Ja, also ich meine, wir haben in Deutschland das vor über einem Jahr angefangen zu machen, nach dem Vorbild von Greta. Das ist ganz klar. Also ich weiß nicht, ob wir Fridays for Future irgendwie gestartet hätten ohne sie. Also das muss man natürlich sagen. Aber es ging nie darum, dass wir irgendwie alle sein wollten wie Greta, sondern irgendwann hat sich das, glaube ich, auch relativ verselbstständigt. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall eine Entwicklung, hat auf jeden Fall eine Entwicklung stattgefunden, dass einfach mittlerweile die Bewegung und den Aktivismus, den wir betreiben, relativ unabhängig ist von Greta.
Nun haben wir in der Sendung ja immer wieder erlebt und gehört, dass Greta Thunberg mit dem, wie sie auftritt und was sie sagt, sehr stark polarisiert, dass sie sehr extreme Wirkungen hervorruft. Wie empfinden Sie das? Stört das das Anliegen, dass also sehr viel diskutiert wird über Greta Thunberg als Person? Gerät dadurch das Anliegen des Klimaschutzes in Gefahr, unterzugehen?
Also erstens würde ich nicht sagen, dass ihre Positionen radikal sind. Sie fordert genauso wie wir in Deutschland jede Woche auf den Straßen einfach, dass wir auf die Wissenschaft hören und dass wir effektive Klimapolitik umsetzen. Natürlich wäre es wünschenswerter, wenn irgendwie nicht den ganzen Tag auf Twitter diskutiert wird darüber, ob Greta irgendwie zugefahren ist oder wie auch immer, auf welchem Sitzplatz sie saß, sondern wenn wir darüber diskutieren würden, dass wir gerade eine Weltklimakonferenz beendet haben, ohne irgendwelche effektiven Beschlüsse, ohne dass wir irgendwie über Schadensfinanzierung gesprochen haben, ohne dass die Verhandlungen über globalen Emissionshandel weitergekommen sind. Also wir müssen ja 2020 Emissionen senken, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und ich fände es auf jeden Fall wünschenswerter, wenn wir darüber sprechen würden, als irgendwie über Gretas Kleidung oder über ihre Haare oder irgendwie sowas.
Es gibt ja Hinweise darauf, dass die Bewegung Fridays for Future, ich sag mal, ein bisschen schwächelt. Beim globalen Klimastreik Ende November in Deutschland sind nicht mal mehr halb so viele Protestierende auf die Straße gegangen wie noch 2 Monate früher. Die Zahl ist von 1,4 Millionen auf 630.000 gefallen. Und Fridays for Future hat, so habe ich gehört, jetzt beschlossen, jetzt künftig erstmal nicht mehr wöchentlich zu streiken. Was müsste denn aus Ihrer Sicht passieren, damit die Bewegung vielleicht wieder ein bisschen an Schwung gewinnt?
Also wir haben ja auch vor dem 29. November ganz klar gesagt, dass wir diesmal nicht so auf Zahl setzen, sondern eher auf Vielfalt von Aktionen. Wir hatten nur einen Monat, um das Ganze zu planen und ich finde es ganz schön beeindruckend, dass 630.000 Menschen auf den Straßen Deutschlands waren. Ich glaube, wir sind irgendwie alle so ein bisschen verwöhnt durch die 1,4 Millionen im September. Und tatsächlich haben natürlich einige Ortsgruppen angekündigt, dass sie jede Woche nicht mehr streiken. Und das ist natürlich auch nachvollziehbar. Nach einem Jahr Organisation und nach einem Jahr jeden Freitag auf der Straße stehen, das ist natürlich auch eine unheimliche Auslastung und eine unheimliche Anstrengung. Und irgendwann wirkt auch irgendwie diese Aktionsform von Schulstreik nicht mehr. Also Menschen finden es irgendwie normal, dass wir freitags nicht zur Schule gehen, dass wir freitags auf unsere Bildung verzichten. Und da haben sich einige Orte dazu entschieden, jetzt erstmal eine Pause zu machen, sich nach innen zu kehren und sich zu überlegen, wie Fridays for Future weiter präsent bleiben kann und wie wir irgendwie mit neuen Aktionsformen oder neuen Kampagnen die Aufmerksamkeit darauf richten können, dass wir immer noch keine effektive Klimapolitik in Deutschland haben.
Herr Ledermarschall, Mitglied von Fridays for Future hier in Hessen, über die Bewegung und über die Bedeutung, die Greta Thunberg, die Initiatorin für diese Bewegung, hat. Vielen Dank. Cool Down, Greta und ihre Wirkung. Das war der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.